Fußball ist nur ein Spiel. Es geht nicht um Leben oder Tod. Und das Schlimmste, was es gibt, ist, dass man am Wochenende ein Spiel verliert. Nicht mehr. Es geht nicht mehr. Und diese Ruhe und diese Lockerheit ist entscheidend, um nachher im Fußball, glaube ich, erfolgreich zu sein.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.
Die Folge mit Markus Krösche wurde am 6. November 2025 in Frankfurt aufgenommen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie, in dem wir über Erwartungen und Anforderungen an Cheftrainer sprechen. Anselm Küchler und ich sind heute bei Eintracht Frankfurt und treffen hier im Herzen von Europa auf Markus Krösche. Markus, erstmal vielen Dank für die Zeit, die du dir für uns nimmst und dass du uns empfängst hier in deiner sportlichen Heimat.
Ja, herzlich willkommen.
Ja, danke, wir fühlen uns wohl, Anselm, das können wir, glaube ich, schon sagen. Ich bin gespannt auf deine Sicht auf die Trainer und auf die Erfahrungen, die du gemacht hast aus deiner eigenen Karriere und ja deine Erfahrungen als Sportvorstand. Anselm, wieder in Frankfurt. Diesmal nicht am DFB-Campus, sondern hier direkt bei der Eintracht. Unseren treuen Hörern ist bestimmt nicht entgangen, dass wir nicht das erste Mal hier sind, denn in Staffel 1 waren wir schon mal im Herzen von Europa. Du kannst gleich was zur Adresse sagen, weil ich glaube, nicht jeder Taxifahrer kommt damit klar, ne? Aber das steht auf einem anderen Blatt vielleicht. Beim letzten Mal haben wir uns mit Dino Toppmöller getroffen. Und schön, dass Dino auch jetzt noch hier ist. Die Aufnahme ist so 1,5 Jahre her. Dino ist ja jetzt knapp 2,5 Jahre hier. Und Anselm, welche Erinnerungen hast du denn an Dino und was interessiert dich bei Markus am meisten?
Ja, danke erstmal Dennis für die wunderschöne Einleitung, wie immer. Danke, dass wir hier sein dürfen, Markus.
Sehr gerne.
Ja, ich glaube, man könnte meinen, dass Frankfurt unsere Lieblingsstadt ist, so oft wie wir jetzt schon hier waren, ja, in den letzten Monaten und Jahren.
Ist auch eine schöne Stadt.
Ja, ich habe jetzt von der Innenstadt noch nicht so viel gesehen. Ich kenne mir jetzt die DFB-Akademie. Ich weiß jetzt, wie es bei euch bei der Eintracht ausschaut. Ich hoffe, die Zeit wird sich auch noch ergeben. Aber zu der Taxifahrergeschichte bin ich jetzt froh, dass ich hier gelandet bin, weil der Taxifahrer, der wusste wohl nicht, dass die Straße so heißt, ja, im Herzen von Europa. Deswegen bin ich froh, dass ich es auch hergeschafft habe.
Aber und, passiert öfter.
Von ja, wirklich?
Ja, es ist schon oft das auch, wenn jetzt andere jetzt versuchen, uns zu finden über ein Taxi oder Uber oder so, das ist dann beim einen oder anderen schon irritierender gelaufen, weil die dann wirklich nicht glauben, dass es diese Straße gibt.
Ja, ich muss auch zugeben, beim ersten Mal habe ich auch ein bisschen, habe ich zweimal hingeschaut. Mittlerweile weiß ich es aber. Und mehr auf deine Frage zurückzukommen, ich blicke da total positiv drauf zurück. Ist ja jetzt doch schon eine Zeit her. War damals auch eine interessante Phase, weil es sportlich nicht so lief, wie es Außenstehende sich zu der Phase gewünscht haben. Und Dino hat sich.
Früher oder wann?
Das war im, Dennis, helf uns.
Ich sag's euch genau, im Februar. Februar 24.
Ja. Das war natürlich wirklich auch gerade eine sehr schwierige Phase.
Genau, und Dino war trotzdem wirklich, hat sich Zeit genommen, war ein sehr guter Gesprächspartner und deswegen habe ich das sehr, sehr schön in Erinnerung und mich freut es natürlich, dass dann auch die Kurve nach oben ging. Und Markus, ja, mit dir heute zu sprechen ist auch für uns eine besondere Folge, denn ich finde, wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, dann ist der durchaus besonders. Wir werden ja dann hin und wieder in die einzelnen Phasen reinspringen. Ich meine, du warst Trainer und wir führen aktuell ja viele Diskussionen darüber. Braucht man denn in deiner Rolle diese Trainererfahrung? Ja, und ich freue mich gleich drauf, da tiefer reinzugehen.
Sehr gerne.
Wenn ich das vielleicht gleich mal machen darf, wenn du auf diese Zeit zurückblickst, Ende deiner Spielerkarriere, war das da so, dass du dich schon dann später mal im Management gesehen hast oder war der Trainerjob eher das erstmal was Interesse
erzeugt? Bei mir war das immer alles ein bisschen Zufall. Als ich jetzt in das letzte Jahr gegangen bin, 2013, 2014, habe ich ja mein letztes Profijahr gehabt. Habe da relativ frühzeitig auch den Verein darüber informiert, dass es mein letztes Jahr sein wird, also praktisch in dem Sommer vorher. Und dann kam ja André Breitenreiter als Trainer. Und natürlich machst du dir dann natürlich Gedanken darüber, was willst du machen, was ist so das, mit dem du dich danach beschäftigen willst. Ich hatte ja BWL studiert während meiner Karriere. Und da war ehrlicherweise das Thema Trainer ja noch gar keins. Irgendwie, ich habe gesagt, ich will auf jeden Fall erstmal raus eigentlich aus dem Fußball. Mhm. Und das war so ein bisschen meine Anfangsidee. Also das hat sich dann hinten raus ein bisschen verändert, weil wie gesagt, der Verein entschieden hat, dass damals der NLZ-Leiter, der war gleichzeitig auch U21-Trainer und der Verein wollte das halt nicht mehr. Also er wollte keine Doppelfunktion mehr. Und dann kamen sie dann irgendwann im März, dann 2014 oder im Februar, ich weiß es mir gar nicht mehr genau. Die haben damals 6. Liga gespielt. dann auf mich zu und am Anfang habe ich gesagt, boah, nee, mache ich nicht, so, weil eigentlich, wenn ich was im Fußball hätte machen wollen, dann eher auf der wirtschaftlichen, globaleren Ebene, so, weil ich mir natürlich immer Gedanken über Fußball gemacht habe, so, ich habe immer auch ein bisschen versucht, ja, auch so Verein zu verstehen. Ich meine, letztlich in Paderborn, als ich gekommen bin, 2001, war das noch ein ganz, 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 ganz kleiner, wirklich ein richtiger Amateurverein. Und dann über die Professionalisierung, dann Aufstieg, Zweite Liga und dann Erste Liga hat sich das natürlich verändert. Und ich habe diesen Wachstum so ein bisschen mitgemacht und gesehen und war für mich dann, habe dann immer auch so ein Idealbild für mich dann im Kopf gehabt. Aber wie gesagt, das war nicht geplant, Trainer zu werden, aber am Ende haben sie mich dann überzeugt. Ich musste natürlich auch meine Frau überzeugen, weil eigentlich war das Thema Fußball erstmal ad acta und wir haben Wochenenden für uns und mit den Kindern und so. Das war dann, musste ich sie erstmal wieder ins Boot holen. War am Anfang auch nicht so amused und ich hatte dann so gesagt, nee, zweimal die Woche Training, am Sonntag Spiel. Am Ende sind dann doch viermal die Woche Training geworden, teilweise fünfmal, samstags morgens noch und dann Sonntag Spiel. Das hat es mir dann auch ein paar Mal vorgehalten, dass das nicht der Deal war. Aber wie gesagt, das war so ein bisschen Zufall.
Da habe ich mich sehr, ich habe mich gern dran zurückerinnert, Markus, denn wir standen uns damals gegenüber. Ich war Co-Trainer bei der Truppe von Preußen Münster beim Pendant, damals in der Westfalenliga, tatsächlich.
Das ist ja witzig.
Und ich hatte es so ein bisschen im Hinterkopf und jetzt in der Recherche habe ich mich da nochmal schlau gemacht. Und ja, wir müssen ja auch nicht verschweigen, dass das schon erfolgreicher Start war. Ihr seid aufgestiegen damals als Tabellenerster. Ich habe mich gefreut. Wir haben das Hinspiel damals 1-0 gegen euch verloren und das Rückspiel haben wir 1-0 gewonnen. Ehrlich gesagt glaube ich, dass ihr da schon aufgestiegen wart. Das war relativ am Ende.
Danach sind wir in Münster geblieben und haben den Aufstieg gemeinsam mit der Mannschaft gefeiert. Deswegen waren wir schon durch.
Die Stadt auseinandergenommen.
War auf jeden Fall gut. Natürlich als Trainer musste ich mich natürlich zurückhalten.
Ja. Aber ist der Sieg jetzt weniger wert? Oder?
Nee, für mich nicht. Nee? Wir sind Dritter geworden damals. So, wir haben immer ein bisschen gekämpft dann, auch hochzukommen und waren immer so Dritter, Vierter. Wir waren noch mal Zweiter, aber da ist nur der Erste aufgestiegen in dem Jahr.
Genau.
Und etwas später hat es Preußen dann auch geschafft. Ja. Ich glaube, sieht man ja im Moment, Münster ist Paderborn so ein bisschen hinterher, aber die Entwicklung kann man schon vergleichen miteinander und mal gucken.
Die machen einen super Job, auch der Ole Kittner, die machen da wirklich einen super Job, muss man sagen, jetzt auch mit dem Stadionumbau oder Münster, da wächst jetzt was. Ich meine, Einzugsgebiet haben sie ja sowieso, ne? Also von daher, nee, spannend, aber es ist witzig, so klein ist die Welt.
So klein ist die Welt. Ich habe vorhin gesagt, sportliche Heimat hier. Seid ihr in Paderborn noch verbunden? Lebt deine Familie noch da?
Meine Familie lebt noch in Paderborn, genau. Gut. Weil mit Kindern gehen zur Schule, ist natürlich auch gut aufzuwachsen. Das ist eine sehr familienfreundliche Stadt, sehr schöne Stadt. Von daher haben wir uns damals entschieden, dass jetzt die Kids und meine Frau jetzt da bleiben, weil natürlich bin ich jetzt auch viel unterwegs hier. Am Ende mit den internationalen Reisen und so bist du natürlich dann immer viel unterwegs, auch viel natürlich im Büro. Da bleibt dann wirklich wenig Zeit und deswegen haben wir uns damals gesagt, dass wir das so als Homebase behalten und deswegen sind sie noch in Paderborn.
Du bist damals direkt nach dem Aufstieg gewechselt, bist zu Bayer Leverkusen gegangen, bist dem Ruf von deinem Trainer, Roger Schmidt war ja Trainer von dir in Paderborn damals noch,
genau.
Und ihr bist dann nach Leverkusen gegangen. Nimm uns mal mit in diese tatsächlich Anfangsjahre als Trainer, so wie Anselm das vorhin hatte, im Moment ja so die Diskussion, in welcher Position im Verein ist es denn gut, auch Trainererfahrung zu haben. Wie hast du damals Erfahrungen gemacht? Was hast du vielleicht auch mitgenommen und wovon zehrst du vielleicht auch heute?
Ich habe natürlich jetzt mal, als ich dann entschieden habe, Trainer zu werden, habe ich mir natürlich erstmal Gedanken darüber gemacht, wie willst du grundsätzlich Fußball spielen? Was ist für dich wichtig? Welche Schwerpunkte sind für dich wichtig? Und habe mir aber natürlich, weil ich jetzt nie sechste Liga gespielt habe und ich mir über das Niveau keine Ahnung hatte, habe ich natürlich erstmal gemacht, immer in den Wochenenden, wo ich denn konnte, wenn wir gespielt haben oder beziehungsweise ob das denn gepasst hat, habe ich mir mal Spiele unserer U21 angeguckt, aber bin auch immer bewusst, mal Spiele habe ich mir angeschaut von dieser Westfalenliga, hieß die damals, um mal überhaupt zu erkennen, welches Niveau wird denn da gespielt. Das heißt also, von deinem Idealbild, was ich natürlich im Kopf hatte, wie ich Fußball spielen lassen will, so ein bisschen aus meiner Erfahrung heraus als Spieler, was für mich dann auch einmal wichtig war, bei einer Mannschaft, in der ich war, kann ich das überhaupt umsetzen? Weil am Ende ist ja die Idee, die man im Kopf hat, geht ja nur umzusetzen, wenn du natürlich dann auch die Spieler hast, die Fähigkeiten haben. Aber da habe ich mir viele Spiele angeschaut und habe dann gesagt, boah, so wie ich Fußball spielen will, kann ich das gar nicht machen. Weil am Ende die technischen Voraussetzungen und auch die ich sag jetzt mal, taktisches Know-how, was die einzelnen Spieler einfach haben, die sind gar nicht in der Lage, dementsprechend das so umzusetzen, in der Komplexität, wie ich das haben wollte. Das heißt also, ich habe dann wieder runtergebrochen auf die einfachsten Dinge und habe gesagt, pass auf, man muss gucken, was ich jetzt mit dieser Mannschaft machen kann, was kann ich an Basics denen an die Hand geben, wie muss ich meine Arbeit als Trainer anpassen und von meinem Idealbild mal wieder wegkommen. Weil den größten Fehler, den man als Trainer macht, ist ja immer so ein bisschen, man will dieses Idealbild, kann es aber mit den Spielern nicht umsetzen und schafft damit natürlich eine Verunsicherung, eine Unzufriedenheit und somit eigentlich schafft man es gar nicht wirklich erfolgreich zu sein. Und ich habe es dann damals so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich habe mir die Dinge angeschaut, habe gesagt, okay, wir müssen also das erstmal mit den Basics anfangen und habe dann gesagt, ich spiele nur ein System, es gibt für jeden Spieler nur ein, zwei Aufgaben, gibt es nichts mit dynamischer Dreierkette, diametral abkippende Sechser, all den Krempel habe ich an die Seite gelegt und gesagt, wir machen es ganz einfach, Karo einfach und habe dann einfach versucht, dann im Training dann wiederum, wie gesagt, so ein bisschen das anzupassen, Schwerpunkte anzupassen. Und dann wieder, dann das, wenn sie das nächste Entwicklungslevel genommen haben, dann wieder oben drauf zu packen. Aber habe ganz am Anfang angefangen mit den Basics. Und weil es auch eine sehr junge Mannschaft war, Alex Nübel zum Beispiel war damals auch unser Torwart mit 17. Da hieß es auch so von mir, kannst du mit einem jungen Torwart aufsteigen? Ich habe gesagt, gib mir den Alex, weil ich habe natürlich auch mit ihm zusammen getrainiert hab vorher und lasse den Alex bei uns spielen. Aber das war halt für mich wichtig, einfach um den Start als Trainer dann auch vernünftig hinzubekommen.
Finde ich interessant, dass du da sehr anpassungsfähig dann auch warst und auch schon diese Denke hattest. Heute wird ja von den Trainern oftmals auch ein Stück weit erwartet, dass sie irgendwo ihre eigene Spielphilosophie entwickeln, im Kopf haben, also wissen, wie sie Fußball spielen wollen. Inwiefern passt es aus deiner Sicht damit zusammen, dass dann von den Trainern ja eigentlich auch erwartet wird, dass sie flexibel sein sollten, also auch adaptieren können und vielleicht dann auch eine andere Art und Weise des Fußballs spielen sollen? Denn heute stellen sich ja auch Trainer oftmals mit einer gewissen Idee vom Fußball ins Schaufenster, stehen also vielleicht für etwas, werden aber dann auch für gewisse Jobs auch nicht angesprochen. Inwiefern findest du also, dass Trainer sich diese Flexibilität erhalten sollen in der Spielphilosophie oder eine ganz klare Idee haben sollten?
Natürlich sollen sie die Idee haben. Ich meine, bei all dem, was du tust, musst du schon wissen, was du vorhast. Und ja. Da finde ich, da muss ein Trainer für sich auch immer auch festlegen, wie will ich Fußball spielen, auch gewisse Prinzipien. Jeder Trainer braucht Prinzipien in gewissen Situationen. Wir haben, wenn wir über die vier Phasen sprechen, gegen den Ball, mit dem Ball, umschalten nach Ballverlust, umschalten nach Ball gewinnen, da muss jeder Trainer Prinzipien haben, die er auch haben oder einfordern kann, die er trainieren muss, damit denn diese Art von Fußball halt umzusetzen ist. Das ist nun mal das Wichtige. Trotzdem musst du halt immer deinen Idealbild anpassen an das Spielermaterial, was du hast. Also wenn du, ich sag mal, Tiki-Taka-Fußball spielen willst, wie Pep Guardiola, und hast halt Spieler dabei, die technisch limitiert sind oder aber auch auch vielleicht taktisch limitiert sind, dann ist der Fußball nicht umsetzbar. Das heißt, Anpassungsfähigkeit ist eigentlich eine Stärke und keine Schwäche. Und das muss jeder Trainer wissen, dass das Idealbild wahrscheinlich bei den Mannschaften, zumindest am Anfang, natürlich, wenn du irgendwann in der Weltspitze landest und bei München trainierst, dann sind auch komplexe Themen natürlich auch umsetzbar, weil die Spielerqualität halt dementsprechend ist. Aber musst du immer deine Abstriche machen. Du kannst zwar an den Themen arbeiten und musst auch an den Themen arbeiten, um einzelne Spieler zu verbessern, aber am Ende ist der limitierende Faktor halt die individuelle Qualität deines Spielers und beziehungsweise und in der Summe, was du als Mannschaft dann individuelle Qualität dann auch hast. Und da ist Anpassungsfähigkeit ist letztendlich eine Stärke und keine Schwäche. Und das muss auch jeder Trainer auch verstehen, weil dogmatisch zu sein und zu versuchen, mit aller Macht seine Idee durchzubringen, das wird nicht funktionieren. Weil am Ende arbeiten Trainer, wie wir alle, mit Menschen. Und Menschen leben von Emotionen und von Gefühl und von Selbstvertrauen. Und wenn du als Spieler gewisse Dinge nicht umsetzen kannst, weil du limitiert bist, was nicht schlimm ist. Ich meine, ich war ein limitierter Spieler als Spieler. Mit mir hättest du jetzt nicht Champions League spielen können, aber dann mit mir hättest du aber auch dann keinen Champions League Fußball spielen können. Also von daher musst du das als Trainer immer wissen und darfst diese Spieler nicht überfordern, weil es ist immer ein schmaler Grat zwischen fordern und überfordern. Und das muss ein Trainer immer im Kopf haben und muss anpassungsfähig sein und es einfach halten. Das Schwierige liegt im Einfachen. Und das ist das, was Trainer heute wissen müssen und vor allem, was dann nachher, ich sag jetzt mal, sie dann auch erfolgreich sein lässt.
Guck mal, Anselm, bevor du mich jetzt wieder auf meine Limitiertheit auf dem Platz ansprichst, stelle ich dir eine Frage. Anpassungsfähigkeit, mit welchem Trainer haben wir damals gesprochen?
Boah, das ist jetzt echt eine fiese Frage von dir, auf die ich jetzt innerhalb von wenigen Sekunden echt nicht antworten kann.
Das war Daniel Thun, ich weiß es noch, damals bei der Fortuna. Mhm. Und ich fand das auch sehr beeindruckend. Wir haben darüber gesprochen, er sagte, er hat angefangen, hatte einen sehr, sehr guten Plan A, hatte aber keinen richtigen Plan B und ist damit zu Beginn dann auf die Füße gefallen und sagt auch Anpassungsfähigkeit als Trainer, egal auf welcher Ebene jetzt, also sei es im Spielcoaching oder, ist extrem wichtig und deshalb sehe ich das auch absolut als Stärke und fand das total spannend, wie Daniel auch seinerzeit gesprochen hat. Ihr habt gerade über Spielsysteme, Anpassungen auch gesprochen, Trainerpassung vielleicht auch dann zum Spiel selber, zum Spielermaterial, das ich habe. Wir werden heute einige Verweise haben, wie jetzt gerade mit Daniel, denn du hast mit verschiedenen Trainern, unterschiedlichen Trainertypen auch schon zu tun gehabt, die wir im Podcast hatten. Lasst uns bei Dino nochmal bleiben, weil Dino ja gerade mit dir zusammenarbeitet. Mit Dino haben wir damals über Belastbarkeit gesprochen. Das war spannend in der Phase, weil es tatsächlich eine hohe Belastung für ihn auch war. Und er da sehr offen war und das Spaß gemacht hat, ihm dazu zu hören. Er hat gesagt, Belastbarkeit und emotionale Stabilität sind entscheidend. Trainer bleiben auch unter hoher Belastung und bei Widerständen und Stress handlungskompetent und fühlen sich der Situation gewachsen. Jetzt ist so schön, dass wir hier sitzen und Dino ist noch da, ist durch diese Phase gegangen und ihr arbeitet halt weiter zusammen. Wie gehst du mit Belastung um und wie siehst du das vielleicht auch bei deinem Cheftrainer? Ihr habt jetzt viele englische Wochen, dann geht es um die Ergebnisse, die mal positiv sind, mal negativ. Also so das Thema Belastung vielleicht auch in eurer Beziehung, belastbare Beziehung aufzubauen. Wie agierst du da mit Dino?
Naja, ich meine, ich kenne es ja so ein bisschen aus meiner Zeit in Leverkusen. Ich bin ja damals, dieser Sprung war ja dann von Westfalenliga dann direkt in die Champions League, war dann schon ein Sprung auch. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich sehr, sehr von dem profitiere, was ich in der Zeit gelernt habe. Daniel Nitzkowski war ja damals auch im Co-Trainer-Team und der hat mir dann extrem viel Struktur beigebracht und wie Dinge in so einem Trainerteam laufen müssen und wie man Spiele aufbereitet, vorbereitet. Lars Konetka war damals Videoanalyst und der hat mir auch extrem viel mitgegeben, wie man überhaupt so ein Spiel mal analysiert und ansetzt. Und Roger natürlich, der einer der besten Trainer in Europa ist, der dann einfach, wie ist Mannschaftsführung, wie führt er die Spieler, wie den Staff so drumherum. Natürlich ist natürlich das Thema Belastung natürlich schon auch eine Sache, weil wenn auf der einen Seite natürlich den Workload sehen, immer Vorbereitung, Nachbereitung, Training, du hast ja dann, wenn du jetzt international spielst, trainierst du weniger, sondern musst halt sehr viel mit Video machen. Das heißt, musst schon sehen, dass du dann auch das, was du haben willst, auch dann über Video zeigst, vermittelst. Das hat natürlich sehr viel Aufwand im Büro zu tun und sehr viel Fokus auf diese Dinge. Dann kommt natürlich die emotionale Komponente mit dazu, dann bist du nicht erfolgreich. Ich halte das eigentlich immer so, dass ich da eine gewisse Nähe, aber auch eine gewisse Distanz habe. Es kommt immer ein bisschen auf die Situation drauf an. Natürlich sprechen wir auch über die Spiele, aber ich lasse da den Dino mit seinem Trainerteam da völlig frei. Ich mische mich da auch nicht ein. Letztendlich ist es für einen Trainer immer wichtig, wenn er die Entscheidung trifft, dann muss er überzeugt sein von den Entscheidungen. Und nur dann kannst du seiner Mannschaft auch wirklich rüberbringen. Wenn da jemand ist, der von außen reinredet und du, der vielleicht dann als Trainer, wenn du eine Entscheidung triffst, die du gar nicht so wirklich, wo du hinterstehst oder weil du es als Kompromiss siehst, dann kannst du das nicht mit der Überzeugung rüberbringen. Das merkt eine Mannschaft sofort. Deswegen habe ich da schon eine Distanz, also das heißt, da lasse ich sie komplett frei, weil es letztendlich auch und auch Dinos Jobbeschreibung ist, die Dinge dann zu entscheiden. Trotzdem versuche ich auch Sparringspartner zu sein, ihm auch mal Rückmeldung zu geben, was ich glaube, was wichtig ist, wo wir den Schwerpunkt vielleicht drauf legen sollten, wo wir vielleicht auch Probleme haben. Und da kann ich ihm natürlich schon mal aus einer Trainerperspektive ein Feedback geben. Am Ende muss er selber entscheiden, wie er was macht. Und versuche auch immer Ansprechpartner zu sein. Trotzdem lasse ich denen natürlich dem Dino die Freiheit und es ist seine Verantwortung. Er kriegt das Vertrauen und hat es ja in den letzten Jahren ja sehr, sehr gut gemacht. Und natürlich ist es schon eine Belastung für einen Trainer, ein Trainerteam, alle drei Tage zu spielen. Jetzt ist es natürlich mit dem internationalen Kontext, jetzt hast du ja die League-Phase, das heißt, du hast auf einmal 8 verschiedene Gegner, du kannst, musst 8 verschiedene Gegner vorbereiten, plus die Bundesliga. Deswegen ist natürlich auch das Analyseteam bei uns etwas größer geworden, weil natürlich muss schon die Dinge vorbereiten, aufbereiten, damit ein Trainer dann auch den Matchplan oder die Spielidee dann auch wirklich dann auch definieren kann. Und das ist dann schon eine hohe Belastung. Aber wie gesagt, da haben wir einen guten Austausch. Ich lasse dem Trainerteam und Dino vor allen Dingen sehr viel Freiheiten. Wie gesagt, wenn er irgendwas fragen will, dann oder was meine Info braucht oder irgendwie meine Meinung, dann kriegt er sie natürlich. Aber wir sind da im guten Austausch. Und wenn ich was sehe, versuche ich eben einfach die Dinge zu übermitteln, wie ich sie sehe.
Der Dennis stellt normalerweise zu Beginn einer Frage, einer Folge immer eine besondere Frage. Die stelle ich heute einfach mal, oder Dennis?
Jetzt bringst du mich völlig aus dem Konzept.
Das war auch der Plan.
Was soll ich denn da noch fragen? Wir finden was.
Markus, was macht für dich einen sehr guten Trainer aus?
Es gibt für mich 4 Punkte, nach denen ich einen Trainer bewerte. Der erste ist soziale Kompetenz, Authentizität. Der zweite Punkt ist, kann er Potenzial von Spielern erkennen und sie auf der Position einsetzen, wo sie ihr maximales Leistungsvermögen ausschöpfen können. Der dritte Punkt ist, kann er Spieler besser machen. Der vierte Punkt, eingreifen während des Spiels. Und diese 4 Punkte sind auch genauso gewichtet. Das Entscheidende ist soziale Kompetenz und Authentizität. Eine Mannschaft spürt innerhalb von 10 Minuten, ob du das, was du sagst und du, wie du dich gibst, auch so bist. Das ist, wir haben mit Menschen zu tun und diese Menschen sind das Wichtigste in dem Moment. Und die Kommunikation mit Menschen, mit den Spielern ist das Wichtigste. Und authentisch auch mit den Jungs umzugehen. Auch mal Fehler zuzugeben, auch mal zu sagen, ja, okay, das war mein Fehler. Das ist keine Schwäche, sondern das ist eine Stärke. Und jeder hat seine eigene Idee, seine eigene Landkarte und jeder hat seine eigenen Bedürfnisse und eigenen Ziele. Und das gilt es als Trainer, dann immer wieder individuell die Jungs davon zu überzeugen, dass das, was du vorhast, ihnen hilft, besser zu werden. Weil deren erstes Ziel ist, besser zu werden und natürlich dann dementsprechend auch die nächsten Schritte zu gehen. Und da das Gespür dafür zu haben, du kannst den einen kannst du vor vorgesammelter Mannschaft kritisieren, den anderen musst du unter 4 Augen nehmen, den einen musst du mal mehr in den Arm nehmen, den anderen musst du in Ruhe lassen. Deswegen ist das Wichtigste, die wichtigste Komponente. Weil bei allem, was dahinter passiert, die ganzen fußballerischen Themen und Taktik und sowas, das ist am Ende nicht so umsetzbar, beziehungsweise auch nicht voll ausschöpfbar, wenn du die Menschen nicht mitnimmst und wenn du die Menschen nicht handeln kannst. Deswegen ist das für mich der wichtigste Faktor. Und dann natürlich auch zu erkennen, wo sind seine Fähigkeiten. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Flügelspieler hast, der jetzt, ich sag mal, nicht so viele Tore erzielt oder so, oder keine vorbereitet, kann das vielleicht sogar ein Außenverteidiger sein. Oder zu erkennen, wo sind die Qualitäten, das Potenzial eines Spielers und wo kann ich ihn am besten einsetzen, auf welcher Position. Also Benny Henrichs zum Beispiel, da war, glaube ich, damals, als wir aus der U19 in Leverkusen in die erste Mannschaft geholt, da war, glaube ich, Zehner. Am Ende hat er sich durchgesetzt auf internationalen Top-Level als Rechtsverteidiger. Also zu erkennen, was der Spieler für Potenzial hat und dann auf die richtige Position zu bringen, weil das ist natürlich dann auch wichtig, um dann auch als Mannschaft zu performen. Das Dritte ist, Spieler besser machen, weil du musst Spieler besser machen. Wenn du hast begrenzte Ressourcen, egal bei welchem Club du bist, jetzt sagen wir mal Bayern, selbst da geht es auch ein bisschen um besser machen. Sieht man jetzt auch bei Vincent Kompany, wie sich denn die einzelnen Spieler entwickelt haben. Aber bei anderen Clubs noch mehr. Es ist wichtig, weil du natürlich begrenzte Ressourcen hast und um natürlich dann auch erfolgreich zu sein, musst du natürlich dann auch die Spieler dann entwickeln und schnell auch entwickeln und musst dich mit den Spielern beschäftigen. Um dann wirklich auch als Mannschaft besser zu werden und dann auch vielleicht außergewöhnliche Ziele zu erreichen. Und das vierte ist halt, das ist letztendlich die Königsdisziplin, eingreifen während des Spiels. Einfluss zu nehmen über Umstellungen, zu erkennen, wenn der gegnerische Trainer irgendwas verändert, da dementsprechend das zu erkennen, dann umzustellen oder aber durch Einwechslungen Einfluss auf das Spiel zu nehmen. Für mich immer ein bestes Beispiel, wenn ich mal so schaue, bei Trainern, was machen sie, wenn sie 1-0 führen und du hast noch 15 Minuten zu spielen? Wechseln die jetzt einen Verteidiger ein, nehmen Offensiven raus Oder sagen Sie, nein, wir wechseln einen Offensiven gegen einen Offensiven, um Entlastung zu schaffen. Das sind ja zum Beispiel auch, dann sind wir wieder bei der Psychologie. Am Ende, wenn du als Trainer das Signal gibst, beim 1-0 Führung dann einen Verteidiger zu bringen und einen Offensiven rauszunehmen, was macht das? Das heißt, es schafft Passivität. Ich will immer, dass eine Mannschaft aktiv ist. Und zum Beispiel solche Dinge, so kannst du ja Einfluss nehmen als Trainer und auch negativen Einfluss nehmen auf eine Mannschaft. Und das ist natürlich wirklich dann die Königsdisziplin und das ist das, was, weil du natürlich unter Stress bist, du bist unter emotionalem Stress und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen und zu erkennen. Aber dafür musst du dann auch wiederum eine klare Idee haben, ganz klar wissen, was, wie müssen gewisse Abläufe sein zwischen den Ketten als Mannschaft, wie da klare Prinzipien haben, um dann wirklich auch eingreifen zu können. Und dann geht's wieder beim Thema Belastbarkeit. Bist du in der Lage, unter höchst emotionalen Gesichtspunkten dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen? Brauchst du ein gutes Trainerteam, die dich auch mal immer sagen, nee, machen wir jetzt nicht? Oder warte noch mal 10 Minuten oder was auch immer? Und diese 4 Punkte sind für mich die, an denen ich dann auch die 5 für mich als Trainer oder wichtig sind. Und natürlich auch, wie gesagt, Authentizität, Ausstrahlung, wie stehe ich am Rand da? Weißt du, setzt sich ein Trainer hin, wenn du 4-0 zurückliegst oder steht er da? Wenn du 4-0 führst, ist es einfach, da zu stehen, zu coachen. Aber bist du da? Weil die Jungs merken das ja, die sehen ja, wenn du da bist. Wenn du dich hinsetzt, dann lässt du sie alleine. Und auf solche Dinge achte ich natürlich dann irgendwie, wenn es dann darum geht, Trainer auszuwählen oder beziehungsweise zu bewerten.
Finde ich total spannend, Spielcoaching als Thema im Moment. Wenn wir uns Paris angucken, Luis Enrique, der sitzt ja in der ersten Halbzeit komplett oben, der ist gar nicht unten am Rand. Da denkt man, okay, der Trainer fehlt, was macht er? Aber weil er sagt, er will sich die erste Halbzeit von oben angucken und da kriegt er Erkenntnisse und dann nimmt er die mit in die Halbzeit, zweite Halbzeit steht er unten. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich davon halten soll, weil du kannst in der ersten Halbzeit, greift er halt überhaupt nicht ein im Spiel. Er ist Beobachter der ganzen Statik. Fand ich, ist eine spannende Nummer.
Muss ja jeder für sich selber entscheiden. Also ja. Am Ende, im Fußball gibt es ja nicht richtig oder falsch. Jeder muss seinen Weg finden. Deswegen finde ich es auch mal schwierig zu sagen, das ist ein guter Trainer oder ein schlechter Trainer oder was auch immer. Jeder hat seinen Weg. Und jeder hat seine Idee von Fußball. Und ja, jeder hat alle Meinungen haben Berechtigung. Am Ende erzählt das Ergebnis. Und das ist manchmal, oder beziehungsweise das ist halt oft, das Kriterium, wo es dann auch darum geht.
Diese 4 Punkte, die du gerade aufgezählt hast, sind das so die Parameter, nach denen du Trainer auch bewertest? Ist das so ein Profil für dich, das du erstellst?
Ja, definitiv. Wie schaut das konkret aus, wenn du dann mit Trainer zusammenkommst? Also das ist ja ein Punkt, über den wir oft sprechen, auch Authentizität wird oft als wichtig gesehen und Glaubwürdigkeit. Wie findest du das heraus? Verlässt du dich da einfach auf dein menschliches Gespür? Oder hast du noch andere Aspekte?
Ja, du holst dir natürlich Informationen ein, ist ja klar. Ich meine, wenn ich ich treffe mich oft mit Trainern, auch unterschiedlich, jetzt auch gar nicht, wenn ich Druck habe, das weiß der Dino, auch, das wusste auch Steffen Baumgart, das wusste Julian, das wusste auch Oliver. Am Ende treffen wir öfter mal mit Trainern, mit Trainertalenten oder mal unterschiedliche, einfach mal auch Gespräche zu führen so, ne? Und auch deren Ansätze mal auch zu hören. Weil wie gesagt, ich finde das Interessante, Fußball ist so vielfältig, jeder hat unterschiedliche Ansätze, auch in Mannschaftsführung oder so. Der holt sich natürlich Informationen ein und dann, wenn ich mich mit dem Trainer treffe, habe ich schon mal ein grobes Bild von dem Trainer. Wie spielt der Fußball? Wie ist der ich sage jetzt mal Umgang? Welches Training ist das, macht der so? Also ich habe schon ein paar Informationen, ohne jetzt wirklich in meiner Tiefe zu sein. Aber mir geht es in diesem Gespräch einfach darum, so ein bisschen, wie macht er das? Ihn kennenzulernen, also als Persönlichkeit. Weil wie gesagt, die Persönlichkeit und am Ende die Menschen, die Fähigkeit zu haben, Menschen zu führen und auch eine Überzeugungsfähigkeit, das ist halt entscheidend. Und das versuche ich immer in so einem Gespräch rauszufinden, sich auszutauschen. Und ich lerne auch viel von diesen Gesprächen, über unterschiedliche Ansätze. So, und frage natürlich auch immer so ein bisschen, welche Erwartungshaltung hast du denn an einen Sportdirektor oder einen Sportvorstand? Ja, also jeder hat unterschiedliche Anforderungen auch als Trainer. Ne? Da kann sein, dass der Trainer sagt, ja, ich will alle Spieler, die ich haben will und du machst das, was ich sage. Oder was weiß ich, da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Und ich versuche dann einfach in dem Gespräch herauszufinden, was ist das für eine Persönlichkeit? Und was ist das für ein Typ? Was ist für ihn wichtig? Wie geht er mit gewissen Dingen um? Das ist jetzt keine Frage, das ist ein ganz lockeres Gespräch. Also Kann beim Bier sein, kann beim Essen sein, kann beim Kaffee sein. Ich will eine Situation haben, wo keiner unter Druck ist. Also, dass ich nicht suche und derjenige auch nicht sucht. Ne? Oder einen Job haben will oder was auch immer. Ne? Also, weil letztendlich geht es dann um einfach den Menschen kennenzulernen.
Jetzt hast du einen interessanten Aspekt angesprochen, über den wir auch schon anfangs diskutiert haben, der auch in deiner Vita sichtbar wird. Ich meine, wir hatten schon darüber gesprochen, du warst Trainer, du warst aber auch Geschäftsführer Sport, jetzt bist du Vorstand Sport. Wir sehen in der Bundesliga und auch international unterschiedliche Namings, unterschiedliche Strukturen auch in den Clubs. Inwiefern ist jetzt diese Rolle, die du hier hast, vergleichbar mit den Aufgaben auch, die du in Paderborn zum Beispiel hattest? Und wie ist vielleicht auch die Aufteilung bei euch? Weil auch ihr habt ja hier bei der SGE unterschiedliche Personen, Funktionen, wie ein Sportdirektor, Leiterlizenz und so weiter.
Ja, es ist was völlig anderes. Natürlich, wir haben mittlerweile auch einen Staff von knapp 70 Leuten. Also das ist natürlich dann auch nicht handelbar alleine. Ne? Und ich habe natürlich auch noch andere Schwerpunkte jetzt in Frankfurt. Das heißt Jugendakademie bzw. NLZ. Frauen sind auch letztendlich verantwortlich auch. Und da geht es ja so ein bisschen auch um, so wie es ein Trainer halt auch macht, ist es bei mir natürlich auch so. Am Ende habe ich auch eine Spielidee und eine Strategie, wie wir gewisse Dinge umsetzen wollen. Und das ist dann auch, wird auch stringent dann in alle Bereiche durchgeführt. In Paderborn war es halt so, da waren ganz, ganz wenig Leute. Wir hatten zwei Physiotherapeuten, keinen festen Arzt. Wir hatten einen Zeugwart, so einen Co-Trainer, einen Torwarttrainer, einen Trainer und einen Athletiktrainer und einen Analysten dann zum Schluss noch so. Aber so, und am Ende ist es dann eine kleine Gruppe, die kann ihn alleine führen. Für mich war es wichtig. Vieles von dem, was ich heute mache, habe ich auch in Paderborn gelernt, weil ich halt einfach ganz unten angefangen habe. Ich sag mal, ganz unten ist dritte Liga, ist jetzt auch nicht ganz unten, aber zumindest auf dem relativ niedrigen Niveau, konnte halt von der Pike auf alles lernen. Heute ist es natürlich so, dass ich eher übergeordnet bin. Also ich bin so in der Helikopterperspektive und versuche zu überprüfen, funktionieren die Dinge, die wir uns so vorgenommen haben, werden die Strategien umgesetzt, wo müssen wir uns weiterentwickeln, welche Herausforderungen kommen auf uns zu, wie muss sich unser Fußball verändern, wie muss sich dann auch der Kader verändern, wie müssen auch die Mitarbeiter, müssen wir noch hinzufügen oder müssen wir andere Schwerpunkte, das ist eher eine übergeordnete Perspektive. Ich bin nicht mehr so nah dran, wie ich zum Beispiel auch in Leipzig war, als ich Sportdirektor war, wo es ausschließlich bei mir um die erste Mannschaft und um die Akademie ging und jetzt nicht um andere Themen. Da bist du natürlich näher dran bei den Spielern. Jetzt bin ich eher ein bisschen distanzierter, weil aufgrund der Position. Ich achte auch genau darauf, wann ich mal zur Mannschaft spreche. Also das ist schon auch, setze ich dann schon auch dosiert ein, weil es muss dann schon Sinn machen und muss, sagen wir mal, irgendwie was Besonderes sein, sowohl positiv als auch negativ. Damit ich, weil natürlich auch immer die Autorität des Trainers immer so ein bisschen dann in Frage gestellt wird, wenn ich dann zu oft dann bin. Ich habe meine eigene Autorität immer auch ein bisschen verwässer. Aber es ist eher eine übergeordnete Rolle mittlerweile, eine globalere Rolle. Wir sind ja hier mit vier Vorständen. Das heißt, wir vier Vorstände lenken praktisch den Club und haben natürlich dann viele auch übergeordnete Themen, die jetzt nichts direkt mit Sport zu tun. Natürlich hat der Sport immer natürlich Impact auf uns als Club, aber deswegen brauchst du natürlich Leute darunter, die natürlich den Staff managen, die kleinen Probleme, die es dann auch gibt, lösen. Grundsätzlich ist mein Führungsstil immer so, Verantwortung übertragen und Vertrauen aussprechen. Also ich bin kein Johnny Controlletti, also das heißt, die Leute können auch frei arbeiten, so wie was ich vorhin noch beschrieben habe mit dem Trainer. Für mich ist, sie müssen auch ihren eigenen Weg finden. Für mich am Ende ist nur, was kommt am Ende raus? Wie sie da hinkommen, ist mir eigentlich egal. Weil ich davon überzeugt bin, mit Vertrauen schaffst du Motivation. Über Motivation entsteht Identifikation und über Identifikation entsteht Weiterentwicklung. Und gerade wenn du so viele Leute hast, ist es wichtig, dass wir da auch eine klare Prozesse haben, dass wir klare Verantwortlichkeiten haben. Und so ist es halt dann auch. Im Sportdirektor mit Timo Hardung, der den Staff dann dementsprechend auch leitet, also übergeordnet leitet. Wir haben mit Pirmin Schwegler jemanden, der Direktor Profifußball, der sehr nah an der Mannschaft ist, auch im Trainerteam, um so ein bisschen auch da Einfluss zu nehmen und mit den Jungs zu sprechen und auch Stimmung wahrzunehmen, einzugreifen, wenn irgendwelche Themen sind, Hilfestellung zu leisten. Und wir haben Christoph Preuß, Leiter Lizenzspielabteilung, der sich auch um die Organisation Teammanagement, wir haben 5 Leute in dem Player Care Department, die sich darum kümmern, die Spieler, Familien, alles drumherum, damit die sich hier wohlfühlen, weil am Ende ist es wichtig, dass die Spieler sich wohlfühlen, weil Fußball ist halt ein Spiel und ein Spiel muss Spaß machen und die Jungs müssen sich wohlfühlen, weil das die Basis ist für Weiterentwicklung und da kümmert er sich so ein bisschen drum und ich bin einfach, wie gesagt, in der strategischen Rolle und gucke halt, was müssen wir wie anpassen, damit wir auch mittel- bis langfristig erfolgreich sind.
Fällt dir das leicht? Wärst du manchmal gerne näher dran?
Ja, natürlich. Ich meine, ich bin selber Fußballer gewesen und muss natürlich in meiner Rolle auch manchmal ein bisschen Schauspiel spielen. Also ich bin, glaube ich, ein relativ nahbarer Typ und bin auch jemand, der mal auch mal ein bisschen Spaß quatscht und mal so ein bisschen, auch mal, ich sag mal, salopp, ein bisschen Scheiße labert so mit den Jungs. So. Das vermisst du natürlich dann manchmal auch und deine Rolle gibt's halt manchmal nicht her, das ist halt so, aber natürlich wäre ich gerne natürlich immer näher dran und mit den Jungs und so einem Trainerteam und so auf der Bank und dir und natürlich, aber die Rolle, so wie ich sie interpretiere, lässt es einfach nicht zu und ich glaube, es ist auch der richtige Weg für mich jetzt, hat meinen richtigen Weg gefunden, so eine Distanz zu haben, trotzdem eine Nahbarkeit zu haben, um so ein bisschen auch immer damit zu spielen, mit dem Thema Liebe geben, Liebe entziehen. Das ist bei so einem großen Laden und bei so vielen Mitarbeitern, kannst du nicht so nah dran sein, weil da muss ich mich auch selber schützen, weil ich muss natürlich manchmal auch harte Entscheidungen treffen, die einen Menschen betreffen. Und wenn ich dann zu nah dran bin, dann vermischt sich bzw. verwischt meine Rationalität. Und ich brauche in meiner Position halt sehr viel Rationalität und weniger Emotionalität.
Finde ich total spannend, was jetzt Markus gesagt hat, weil es auch Aspekte sind, die wir aus einer theoretischen Perspektive vorher auch schon besprochen haben. Ein Stichwort ist so das Wording dyadische Führung. Das beschreibt eigentlich eine richtige Mischung in der Zusammenarbeit zu finden, um Vertrauen entstehen zu lassen auch. Hast du dieses Vertrauen nicht, wird es nicht funktionieren. Also im Sinne von nur aus einer Machtposition zu führen, von oben herab.
Das funktioniert nicht mehr. Ja. Top-down ist vorbei.
Und das hast du, finde ich, jetzt gerade sehr, sehr schön beschrieben, ja, wie ihr das macht. Und das andere Thema ist diese Entscheidung zu treffen, aber dann auch mit Entscheidungen leben zu können. Das ist ja auch ein Skill.
Das ist aber das Wichtige. Ich meine, ich ab und zu mache ich auch so Experten-Talks so für so auch so Sportdirektoren oder spreche auch mit vielen, die mal Sportdirektor werden wollen. Ich bin da total transparent, ich teile das auch. Ich habe jetzt auch keine Angst oder so davor, dass irgendjemand meinen Job will, weil irgendwie jemand will schon meinen Job. Das ist normal. Da musst du im Profifußball umgehen, dass irgendjemand auf der Welt da ist, der deinen Job will.
Irgendwer würde noch machen.
Ja, genau. Also, das ist am Ende so. Aber jeder, wenn du eine Führungsposition übernimmst, dann musst du wissen, dass du einsam bist, dass du harte Entscheidungen treffen musst, dass du in der Lage sein musst, Entscheidungen zu treffen und vor allen Dingen, dass dich halt wenig, also wenn du das Ziel hast, geliebt zu werden, dann geh nicht in eine Führungsposition und schon gar nicht, wo es nur mit Menschen zu tun hat. Weil das ist, wenn das mein Ziel wäre, dann könnte ich keine Entscheidung treffen. Wenn ich keine Entscheidung treffen könnte, dann würden wir wahrscheinlich nicht erfolgreich sein. Das ist einfach so und das ist auch, das kannst du übertragen auf den Trainer. Das ist genau das Gleiche. Es können halt nur 11 spielen. Du musst irgendwann auch harte Entscheidungen treffen und du musst auch damit umgehen, dass die Spieler halt nicht mögen oder dass sie dir auch zeigen, dass sie dich nicht mögen. Du musst in der Kommunikation klar sein. Du musst verlässlich sein. Das muss stringent sein. Das sind natürlich Themen, die du als Trainer auch hast. Da hast du dein Trainerteam, das ist ein bisschen anders gelagert als bei mir. Ich habe zwar auch mein Team, aber das musst du alles können. Wenn du das nicht kannst, wird es schwierig. Desto höher du kommst, desto stärker und zu größer werden die Egos, desto mehr geht es von der Wir-Perspektive in die Ich-Perspektive. Und das musst du als Trainer lösen. Und deswegen sage ich, wenn du Trainer bist, dann kannst du nicht das Ziel haben, von allen geliebt zu werden. Ich habe mal zum Trainer gesagt, ein Trainer kam zu mir und sagte, das sind alles meine Jungs. Ich sage, nein, das sind nicht deine Jungs. Weil am Ende, wenn du 6-mal hintereinander verlierst und ich muss dich entlassen, ja, dann kriegst du vielleicht 4 SMS von 25 und nachmittags wissen die schon gar nicht mehr, dass du morgens Trainer warst. Und das muss jeder wissen am Ende, dass du auch wirklich einfach harte Entscheidungen treffen musst, dass du fair sein musst und dass du klar sein musst und dass du in deiner Kommunikation, wie gesagt, verlässlich und stringent und dass du messbar bist. Das ist das Wichtige. Da werden die Spieler werden nicht akzeptieren, wenn sie nicht spielen. Sie werden nicht akzeptieren oder es gerne, wenn sie ausgewechselt werden oder nicht im Kader sind. Aber damit musst du umgehen.
Wie gehst du damit um, wenn zum Beispiel, vielleicht ist es ja auch noch nie vorgekommen, Spieler oder Spielerberater auf dich zukommen und mit dir kommunizieren darüber, dass Spielzeiten zu wenig da sind oder die Perspektive nicht
schon? Regelmäßig. Ja?
Dachte ich mir.
Ja, ja. Das schiebe ich ehrlicherweise immer so ein bisschen auch an den Trainer, beziehungsweise weil ich sage, der Spieler soll dann mit dem Trainer sprechen. Es macht keinen Sinn, dass ich mit dem Berater über Spielzeit spreche, weil es ist nicht meine Entscheidung. Und ich werde den Teufel tun, Einfluss zu nehmen auf den Trainer. Das ist die Entscheidung des Trainers. So, und der Trainer entscheidet auf dem, was er sieht, was er fühlt, welcher Spieler mehr spielt und welcher weniger spielt. Weil, und das ist das, was ich den Spielerberatern auch den Spielern auch immer wieder versuche zu sagen. Ein Trainer, wenn du hat das Ziel, Spiele zu gewinnen. So. Und wenn du denn das Gefühl hast, dass du ihm hilfst, Spiele zu gewinnen, wird er dich spielen lassen. Und ich habe keinen Trainer auf der Welt erlebt, der einen Spieler nicht spielen lässt, weil er ihn nicht mag, obwohl er vielleicht die Qualität hat. Aber ich versuche diese Gespräche mit den Beratern eher zu vermeiden, weil ich sage, Leute, wie gesagt, das ist die Entscheidung des Trainers, dem Trainerteam. Der Spieler muss seine Leistung bringen. Es gibt immer unterschiedliche Blickwinkel auf Leistung. Aber diese Diskussion lasse ich gar nicht ein. Und da sind wir bei dem Thema, das ist, was ich auch den Trainern immer sage, wenn ich mit denen zusammenarbeite oder bevor wir zusammenarbeiten, meine Aufgabe ist es, deine Autorität maximal zu schützen, nach innen und nach außen. Und wenn ich das nicht tue, dann kann ich theoretisch den Trainer auch entlassen. Und von daher gibt es diese Diskussion nur kurzfristig und wird relativ schnell dann auch beendet, weil bei mir im Büro wird keine Aufstellung entschieden. Das wird im Trainerbüro entschieden.
Ich habe auch nicht reingeguckt, ob eine Taktiktafel da hängt mit den Spielern oder nicht.
Bei mir, ja.
Hängt schon da. Ich bin ganz froh, wenn ich Markus zuhöre, Anselm, dass wir beide Entscheidungen zusammentreffen, bei dem Projekt zumindest. Ich hoffe, du glaubst es zumindest. Das ist ja auch eine kurze, dass es so ist, aber ist das gelernt? Ist das von Haus aus so? Oder wie lerne ich besser und bessere Entscheidungen zu treffen? Also du hast ja gerade schon ein paar Punkte genannt, wie es dann im Umgang damit auch ist. Ich erinnere mich auch ein bisschen an die Folge mit Bernhard Peters, der auch schwierige Entscheidungen getroffen hat und so ein bisschen Einblicke gegeben hat, wie er dann damit umgegangen ist. Hast du, Anselm, aus deiner Rolle als Coach da Ideen, Methoden parat, die wir auch den Trainer mitgeben können?
Ich glaube, auch da ist natürlich die diplomatische Antwort, jeder Mensch ist natürlich ein Stück weit anders. Ja, ich meine, wer das Buch von Kahneman kennt, das übrigens sehr, sehr zu empfehlen ist, der weiß ja, dass man im Endeffekt zwischen langsamem Denken und schnellem Denken unterscheidet, also diesem Rationalen, das etwas länger dauert, auch viel mit Erfahrung zu tun hat und dem anderen Intuitiven. Intuitives Entscheiden hat natürlich auch hier und da dann schon mit Wissen zu tun, aber das kann man deutlich schneller zeigen. Ich glaube, am Ende des Tages ist Erfahrung ein Aspekt, der deutlich bessere Entscheidungsfindung, aber auch besseres Verarbeiten mit Entscheidungen zulässt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Methoden, die man anwenden kann, um nur eine jetzt hier zu verwenden, die man sicherlich auch kennt, ist zum Beispiel sich zu überlegen, was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann, ja, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe. Also das ist jetzt eine von zig Möglichkeiten, wie man sich vielleicht in eine andere Perspektive mal hineindenken kann, weil darum geht's ja. Wenn man Entscheidungen trifft, das hat ja Markus gerade auch schon sehr, sehr gut beschrieben, dann wirst du es nie allen recht machen können. Die Frage ist, was für Konsequenzen hat das im schlimmsten Fall dann auch?
Aber genau das ist es am Ende. Du musst wissen, was bewirkt deine Aussage, dein Handeln auf der Gegenseite. Das ist entscheidend. Das musst du wissen. Und davon musst du abwägen, wie deine Entscheidung ausfällt. Und der zweite Punkt, den du richtig gesagt hast, am Ende geht es darum, wie oft habe ich schon Entscheidungen getroffen? Über das Entscheidungen treffen entsteht natürlich eine Erfahrung, Und ich glaube, das Wichtige ist, wie man zu einer Entscheidung kommt. Du musst halt maximale Zusammenführung von Informationen haben, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und du musst sie rational treffen und nicht emotional. Trainer agieren natürlich manchmal auch so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Ich war in Leverkusen war für Standards zuständig und ich hatte eine kleine Anekdote. Freitagabend, wir haben Samstags gespielt, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. Und dann sage ich zum Roger, spielen wir so, ist das, gehen wir so raus, spielen wir mal. Ja, Kröschi, auf jeden Fall, wir spielen genauso. Ich sage, okay, dann kann ich das Ding mal schon mal vorbei. Ja, klar, kannst machen. So, ich alles fertig gemacht und sowas und schon hier und wir haben immer mit Folien gearbeitet und wir hatten so Männchen und wie gesagt, alles so ein bisschen vorbereitet und weil ich musste mal gucken, wer ist jetzt, keine Ahnung, freier Mann, wer blockt und sowas, musste, sie hatte tausend Themen. Und nächsten Morgen komme ich ins Büro, halb neun, und dann sagt er, Kröschi, wir machen es anders. Der und der und der spielt nicht und der spielt jetzt rein. Dann habe ich gedacht, okay, das ist aus dem Bauch heraus und der Roger hat dann immer den letzten, jeder Trainer macht das irgendwie so aus dem Bauch heraus. Und dann habe ich gelernt, so auch, das hilft mir jetzt ja auch im Umgang mit den Trainern, vieles machen sie aus dem Bauch heraus. Trotzdem sage ich, um gute Entscheidungen zu treffen, darfst du halt so wenig Emotionen einfließen lassen bei einer Entscheidungsfindung wie möglich. Weil wenn Emotionen auf Entscheidungen wirken, sind die Entscheidungen meistens nicht gut. Ja, und deswegen finde ich auch zum Beispiel durch dieses Entscheidungen treffen, finde ich, Trainern geben sich heutzutage einfach viel zu wenig Zeit. Sie wollen innerhalb kurzer Zeit sofort in die Bundesliga. Und das ist halt der Fehler. Weil wenn du dich nachhaltig im Profifußball etablieren willst, brauchst du Erfahrung. Und du brauchst Erfahrung auch im falsche Entscheidungen machen. Wenn du natürlich relativ schnell nach oben willst, dann kommst du irgendwann in eine Situation, wo du dem noch gar nicht gewachsen sein kannst. Ne? Und ich habe auch mal mit dem Julian, irgendjemand hatte mir damals gesagt, der Julian ist ein junger Trainer. Ja, natürlich, vom Alter her ist der Julian ein junger Trainer, aber er ist ein unfassbar erfahrener Trainer. Weil Julian schon seit, glaube ich, seinem 20. Lebensjahr oder 18. Lebensjahr, ich weiß gar nicht genau, immer schon Cheftrainer war und immer unterschiedliche Entscheidungen getroffen, natürlich auch in der Jugend und im Nachwuchs, aber er hat immer wieder Entscheidungen getroffen, er hat gelernt, was funktioniert nicht, hat seine eigene Idee entwickelt, seine eigenen Prinzipien und sicherlich auch ein paar Mal überworfen und überprüft. Und deswegen bin ich immer ein Gegner von diesen schnellen Karrieren, weil ich sage, jetzt gib dir doch mal die Zeit. Und deswegen sage ich ja auch bewusst, man muss es eigentlich regulieren. Wir müssen über die Lizenzen das regulieren, dass zwischen den Lizenzen längere Abstände sind, bis du die Pro-Lizenz machen kannst. Weil du brauchst Erfahrung. Wenn wir über gute Trainer sprechen, wir haben ja immer eine Diskussion, haben wir die guten Trainer, woran liegt das und wie auch immer, Trainerausbildung. Da gibt es tausend Themen. Aber ich finde, man muss, die Trainer müssen sich die Zeit geben, einfach auch zu lernen und einfach auch Entscheidungen zu treffen und ihren Fußball auch zu definieren und auch zu kreieren und auch ihre Prinzipien zu entwickeln, weil und natürlich das auch Entscheidungen zu treffen, auch dem Spieler zu sagen, Spielergespräche zu führen, dem Spieler auch mal zu sagen, auch mal unangenehme Gespräche zu führen. Die meisten scheuen sich vor unangenehmen Gesprächen, aber sie sind notwendig. Sie sind notwendig, um eine Gruppe funktionieren zu lassen. Und da finde ich einfach, muss es Regulatorik geben, und das kann eigentlich nur über Lizenzen laufen, indem wir zwischen den Lizenzen eher 2 oder 3 Jahre machen, bevor du dann letztendlich dann auch die Pro-Lizenz machen kannst, weil dann hast du nachher 7, 8, 9 Jahre, bevor du dann in den Profibereich kannst. Und dann sage ich euch, haben wir bessere Trainer und wir haben bessere Mannschaften, weil einfach die Erfahrung auf dem Trainingsplatz zu stehen, zu coachen, ist so elementar. Also ich habe das nur in einem Jahr erlebt, als ich Trainer war. Am Anfang, wie ich gecoacht habe, war eine Katastrophe. Es war eine Katastrophe. Auch wenn ich mir irgendwelche Übungen da überlegt habe, eine Katastrophe. Und ich hatte einen super erfahrenen Co-Trainer, Christoph Müller, der jetzt in der Z-Leiter ist in Paderborn. Der hat mir gesagt, Markus, so funktioniert das nicht. Achte darauf, da, der mich geguidet hat. Oder ich war auch einer von denen, die gesagt haben, ich bin ja Ex-Spieler, ich muss ja sofort die A-Lizenz machen. Wieso muss ich die B-Lizenz machen? Und dann war ich bei der B-Lizenz und die haben mich auseinandergenommen. Ich wusste am Ende gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Und ich habe gedacht, ich habe Fußball verlernt, weil es natürlich einfach ein anderer Ansatz ist. Du kommst als Spieler aus der Praxis und denkst, du weißt alles. Und dann kommst du, aber du musst ja das aus der Praxis, du musst es ja theoretisch erklären. Also, wie gesagt, ich finde, man muss sich immer die Zeit geben, auch als Trainer diese Erfahrung zu sammeln, um dann wirklich auch nachhaltig im Profibereich sich durchzusetzen.
Ich finde ja, Dennis, du hättest die A-Lizenz eigentlich überspringen können. Also als ich Dieter kennengelernt habe, dachte ich mir das. Ne? Aber anderes Thema, können wir nachher nochmal drüber
sprachlos
sprechen.
Sprachlos.
Warst du so gut, oder?
Was heißt wahr?
Okay, stimmt.
Dennis, das war das Einzige.
Bist du Trainer eigentlich? Also bist du noch Trainer?
Aktuell nicht.
Okay. Darüber haben wir nachher noch zu sprechen. Aber eine Frage, die mir da auf dem Herzen liegt, ist dann auch die nach den Qualifikationen für die Entscheiderpositionen. Wie siehst du es da? Weil ich meine, wenn ich jetzt allein auf eure Transfersummen schaue, die ihr und auch andere Vereine generiert haben, dann geht es da ja um sehr, sehr viel Geld und auch um sehr große Entscheidungen.
Ja.
Für wie wichtig findest du in diesem Bereich auch eine Ausbildung? Also eine Lizenzierung, wenn ich es jetzt mal...
Es gibt ja dieses Sportdirektorenzertifikat. Du meinst jetzt so das Trainer?
Nee, tatsächlich, das Sportdirektorenzertifikat gibt es ja jetzt, ja, genau, das Managementprogramm.
Gibt ja schon lange, es gibt ja, bei der FIFA oder UEFA gibt es auch nochmal Kurse. Ich weiß, es hilft am Ende.
Ja.
Trotzdem sage ich immer, learning by doing. Ja? Das ist so natürlich, ist gut, wenn du Backgrounds hast und wenn du auch über unterschiedliche Themen mitreden kannst, wenn du Regularien kennst, wenn du Statuten kennst, das ist schon wichtig und hilfreich. Desto größer der Club, desto mehr Experten hast du natürlich drumherum. In Paderborn muss ich schon wissen, grundsätzlich, wie so Verträge aussehen und wie man es macht. Deswegen sage ich, von der Pike auf lernen ist eigentlich am besten. So, und dann darüber sich zu entwickeln. Klar, man kann über Zertifizierung auch von Sportdirektoren oder auch Sportvorständen sprechen. Weiß ich nicht, ob das hilfreich ist, weil das ist so komplex. Also das ist jetzt keine fachspezifische Thematik wie im Trainer, sondern das ist einfach so komplex, weil wir du brauchst den wirtschaftlichen Background, du brauchst den sportlichen Background, aber jeder macht es auch anders. Also jeder setzt auch seine Schwerpunkte anders. Also ich bin jetzt gerne Sportvorstand, weil ich auch in die globalen Entscheidungen des Clubs gerne involviert bin. Wie haben wir Einfluss aus dem Sport heraus auf die Entwicklung von Eintracht Frankfurt? Wie ist die Zusammenarbeit zwischen Sport und Sales und Marketing, zwischen Kommunikation? Wie sind die Wege? Wie kann man das verbessern? Und natürlich dann auch um die Kaderplanung und so, aber ich habe natürlich trotzdem immer wieder Leute, die sich dann extrem um diese Themen kümmern. Deswegen finde ich, es ist total schwierig, einen Sportvorstand, einen Sportdirektor zu zertifizieren und nur über die Zertifizierung dann zu sagen, der kann das werden oder nicht.
Jetzt bist du immer noch sprachlos, gell, Dennis?
Ganz und gar nicht. Ich will aber noch mal ein bisschen zurück. Markus, du hast vorhin auch gesagt, du hast eine gewisse Distanz in alle Bereiche, bist aber überall irgendwo involviert. Ich habe im Vorfeld mit Alex Reifschneider gesprochen, der bei euch im LZ Leiter Training und Methodik ist.
Genau, richtig.
Und Grüße gehen raus, Alex. Und Alex hat bestätigt, dass du dich immer wieder natürlich auch im LZ blicken lässt, dass du die Spiele anguckst, im Übergangsbereich natürlich vor allem auch. Und klar, die Frage könnten wir jetzt wahrscheinlich besser noch einem LZ-Leiter stellen, aber wie siehst du da die Trainerentwicklung? Habt ihr auch Bezugspunkte untereinander? Ist die nun mal da und sprich mit den Trainern? Hast du das Statement, das du gerade hier gebracht hast, Leute, gebt euch Zeit, wir geben euch aber auch die Zeit, entwickelt euch und wie entwickelt ihr euch? Bist du da noch dran?
Ja, natürlich auch nicht im Tagesgeschäft, ist ja klar. Ne? Natürlich schaue ich mir die Spiele an und wir sind im Austausch. Also jetzt sind wir natürlich, in Frankfurt ist es so, wir sind von der Distanz her jetzt räumlich getrennt. Riederwald und jetzt hier im Herzen von Europa, das sind dann schon 30 Minuten. Das heißt, wir haben jede Woche mit denen Kontakt. Also jede Woche gibt es einen Joe Fix mit dem NLZ. Jetzt heute zum Beispiel waren wir physisch da. Das machen wir auch alle 4 Wochen, sodass wir einfach uns austauschen mit den Jungs und Mädels dort. Und natürlich sprechen wir dann auch über Trainerentscheidungen und auch vor den Trainerentwicklungen. Wir haben ja Alex auch dazu genommen, damit er halt die Trainer entwickelt. Weil wir müssen ja, wenn wir darüber sprechen, wir wollen Spieler weiterentwickeln, dann müssen wir uns ja mit denen beschäftigen, die Spieler weiterentwickeln. Das sind nur mal die Trainer. Also müssen wir die Trainer weiterentwickeln, damit wir Spieler weiterentwickeln können. Und das ist ja eine logische Kette. Und deswegen sind wir da schon auch dran, machen immer wieder auch Workshops mit den Trainern. Und das macht Alex wirklich sehr, sehr gut. Und perspektivisch müssen wir natürlich auch dahin kommen, dann, ich sag jetzt mal, Altersexperten zu haben und auch wirklich, und das muss man sagen, jetzt dann daran zu arbeiten, dass wir die richtigen Leute für die richtige Altersgruppe finden, diese dann auch wiederum spezifisch weiterentwickeln, ne? Und wirklich, weil es gibt halt unterschiedliche Schwerpunkte, die man in unterschiedlichen Altersgruppen halt hat, und dafür braucht man natürlich dann auch Trainer, Entwickler, die sind wirklich dann sich in diesen Schwerpunkten, die dann Experten sind und den Trainer dann genau in dem Schwerpunktbereich, den es jetzt gerade ist, weil, sagen wir mal, in der U12, U13, U14 Bereich hat Taktik und sowas ist auch kein Thema, da geht es um die Basisthemen wie Technik, Entscheidungsfindung und sowas. Da braucht ein Trainer andere Skills als jetzt wenn der U19-Trainer ist oder U21-Trainer. Und da müssen wir sicherlich in der Trainerentwicklung noch hinkommen, aber wir haben, wie gesagt, wir versuchen unsere Trainer auch wirklich zu fördern und auch wirklich da weiterzuentwickeln, weil am Ende ist das der wichtige Faktor, dann, damit wir dann auch Spieler ausbilden können.
Der Trainer als Schlüssel, Anselm, da haben wir es wieder.
Ja, nicht umsonst reden wir jetzt schon 2 Jahre über dieses Thema.
2 Jahre schon. Kommt mir nicht so lange vor.
Aber es ist so, der Trainer ist entscheidend. Ist ja auch bei einer Auswahl, wenn wir jetzt mal über den Profibereich sprechen. Das entscheidendste Kriterium für Vereine ist natürlich, und das ist bei uns natürlich auch so, dass unsere Spieler sich weiterentwickeln. Und du brauchst Trainer, die in der Lage sind, Spieler besser zu machen. Das ist nun mal so bei allen. So bei, wie gesagt, bei Bayern München, bei Manchester City und so, da ist das erstmal nachgelagert, oder Real Madrid, da geht das Ergebnis, weil die nicht auf Transferlöse angewiesen sind, aber alle anderen Clubs sind auf Transferlöse angewiesen. Mhm. Das geht nur über, klar, Erfolg, sportlicher Erfolg, aber vor allererster Linie natürlich über Entwicklung von Spielern. Und deswegen brauchst du Trainer und die Spieler besser machen können. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, es geht nur über Erfahrung. Und wenn du denn zu schnell in den Profibereich kommst, kannst du diese Skills, Trainer, Spieler zu entwickeln, gar nicht selber entwickeln. Ne? So, klar, gibt immer auch Naturtalente, ist klar, aber du brauchst deine Zeit. Du brauchst deine Zeit und nur dann, wenn du in der Lage bist, als Trainer Spieler besser zu machen, wirst du auch erfolgreich sein und wirst deinen Weg gehen. Aber diese Qualität und diese Fähigkeit musst du einfach haben und das geht nur über Erfahrung.
Jetzt hast du Entwicklung, das Wort hast du immer wieder jetzt auch im Mund genommen, in unterschiedlichem Kontext, und das steht ja auch wirklich für Eintracht Frankfurt, wenn man sich mal die letzten Jahre anschaut. Die Erwartungen sind natürlich damit auch gestiegen. Entwicklung sieht man auch, wenn es um die Transfererlöse geht. Ich meine, ihr habt unfassbar viel Geld durch Spieler eingenommen, wo ihr den Marktwert hier nach oben geschraubt habt. Ich meine, es hat 2019 schon mit Haller, Jovic, Muani, Mamouche und so weiter, wie sie alle heißen. Wie groß würdest du zurückblickend sagen, war da der Anteil der Trainer in diesen Beispielen?
Ein großer Anteil. Ich versuche das ein bisschen technokratisch zu erklären. Hm. Wir können als Club oder als Scouting-Abteilung, weil das ist ja jetzt nicht, bin ja nicht ich alleine, wir haben eine super Scouting-Abteilung, die natürlich dementsprechend dann einen überragenden Job macht. Wir können ja nur den Rohstoff liefern, also das Potenzial. Wir können versuchen, die Spieler zu identifizieren mit ihren Stärken und das Potenzial und zu sagen, okay, das mit dem Rohstoff, den bringen wir jetzt hin und versuchen, ich sage jetzt mal, die unterschiedlichen Puzzleteile den Trainer an die Hand zu geben, die nachher ein schönes Bild ergeben können und zusammenpassen. So. Aber das ist ein Rohstoff. Und der Trainer muss dann aus diesem Rohstoff, deswegen sage ich das bewusst technokratisch, aus diesem Rohstoff ein Produkt machen, ein was funktioniert, also was letztendlich unseren sportliche Ziele erreichen angeht und gleichzeitig aber auch dann uns in die Lage begibt, Transferlöse zu erwirtschaften. Deswegen ist der Trainer ein extremer Schlüssel für Clubs und vor allen Dingen für uns. Und egal, ob es jetzt der Oliver Glasner war oder aber auch jetzt Dino, haben in diesen Bereichen einfach einen super Job gemacht.
Und der nächste mit Can Usun steht ja schon praktisch vor der Tür.
Wir haben noch ein paar andere gute Jungs.
Das stimmt.
Aber Can hat eine super Entwicklung genommen und das freut mich natürlich auch. Und da ist auch wieder ein Thema mit Erfahrung. Einfach ein Jahr weiter, hat auch aus den letzten Jahren viel mitgenommen und hat sich jetzt super entwickelt. Aber auch, wie gesagt, auch wieder das Trainerteam mit dem Staff drumherum, weil das ist ja auch immer so, der Ansatz ist ja bei uns, nicht auf der einen Seite nur der Trainer soll daran arbeiten, das ist ja fußballspezifisch, aber natürlich auch die Experten. Wir haben eine super medizinische Abteilung, wir haben einen super Athletiktrainer, wir haben Ernährungsexperten, wir haben Schlafcoaches. Wir achten natürlich auch, dass wir den Spieler in anderen Bereichen weiterentwickeln, aber natürlich die Hauptaufgabe ist natürlich auf dem Platz und den Spieler. Wir machen sehr viel, versuchen sehr viel zu individualisieren und muss man sagen, der Dino macht das super und mit seinem Trainerteam, da nimmt sich auch die Zeit, hat auch Lust darauf, die Spieler zu entwickeln und das ist am Ende dann das Resultat, dass wir auf der einen Seite natürlich sportlich erfolgreich sind und gleichzeitig aber auch dann Spieler so weiterentwickeln, dass sie ihren nächsten Step gehen, weil das ist ja am Ende auch die Story, die wir erzählen. Aber wir trotzdem dann auch gleichzeitig noch Transferlöser wirtschaften können.
Markus, wir reden immer wieder über Passung, auch bei uns im Podcast. Passung, Trainer zu Spielidee ist klar, die bringt ja mit, Spielidee des Vereins. Du hast gerade auch gesagt, es gibt ein Rohmaterial im Club, der Trainer arbeitet damit, entwickelt es und dann geht's irgendwo weiter. Dino wird an gewissen Stellen, kommt er dann sicherlich dazu oder der Trainer als solcher jetzt. Jetzt müssen wir gar nicht über Dino alleine sprechen, aber was für einen Trainertypen siehst du vielleicht bei welchem Club? Wie wichtig ist die Passung auch bei Eintracht Frankfurt? Sagst du, sagen wir mal, irgendwann in der Zukunft, in 20 Jahren, ist Dino hier nicht mehr Trainer? Ist dann ein ähnlicher Trainertyp, wenn die Mannschaft so zusammenbleiben würde, trotzdem hier bei der Eintracht, weil es einfach gerade passt? Oder siehst du hier auch vielleicht einen völlig anderen Trainertypen?
Das hat ein bisschen was mit der Strategie zu tun, wie wir als Club sind. Also ich glaube am Ende mit, das ist jetzt meine persönliche Meinung, desto, so wie wir gestartet sind, jetzt auch vor 4, 5 Jahren, ich bin jetzt seit 2021 hier, ging es natürlich so, da hat man nicht diese individuelle Qualität, die wir jetzt haben und hatten das Ziel natürlich auch mal international zu spielen, aber war jetzt nicht, dass wir es regelmäßig machen wollten, weil auch letztendlich, sag mal, die individuelle Qualität nicht so vielleicht so hoch war, wie wir sie jetzt haben. Das heißt, für diesen Zeitraum oder für diesen Bereich brauchst du natürlich jemanden, der natürlich auch, ich sage mal, ein Spiel gegen den Ball auch sehr gut ist, wo die Basisthemen funktionieren, umschalten nach Ballgewinn. Wenn du irgendwann natürlich, ich sag jetzt mal, die Spielerqualität steigt und dein Anspruch auch steigt, ich sag jetzt mal, vielleicht um die Champions-League-Plätze mal mitzuspielen, kommt das Thema Ballbesitz natürlich immer mit in Frage, weil im Verhältnis zu vorher mit weniger Qualität, wo dein Fußball gegen den Ball Umschaltfußball ist, weil es besser zur Mannschaft passt, ist halt irgendwann das Thema, natürlich hast du mehr Spiele, wo du weniger den Ball hast, als dass du den Ball hast. Wenn du irgendwann, ich sag jetzt mal, um die Champions League-Ränge mitspielen willst oder dann als Club, mal allgemein, müssen wir jetzt nicht auf uns beziehen, sondern allgemein, hast du einen anderen Schwerpunkt, natürlich dann dementsprechend auch das Ballbesitz. Das heißt, du hast mehr Spiele mit dem Ball, weniger Spiele wo du eher Umschaltfußball bist. Ich glaube, das hängt immer ein bisschen davon ab, mit dem Status einer Mannschaft, mit der Qualität einer Mannschaft und von der Grundidee. Ich bin trotzdem davon überzeugt, am Ende brauchst du alles. Also du musst in der Lage sein, Umschaltfußball zu haben, weil du wirst auch immer wieder Umschaltmomente haben. Du musst halt alle 4 Phasen beheherrschen. Eigentlich musst du 5 Phasen beherrschen, weil Standards ist ja eigentlich auch noch eine Thematik, die wichtig ist. Ich glaube, 30% aller Tore fallen über Standardsituationen. Und da musst du irgendwo deinen Weg finden. Ich glaube, zum Schluss hängt es auch so ein bisschen immer ab von der Persönlichkeit, von die natürlich passen muss, auch mit dem Commitment natürlich, die dann auch ein Trainer haben muss, mit dem Weg des Vereins. Und wir haben für uns ja eine Spielidee definiert, wie wir Fußball spielen wollen. Und danach wurden ja auch die Spieler verpflichtet. Und dann haben wir auch natürlich relativ klare Idee, was für ein Trainer bei uns angestellt sein muss, damit dann auch es funktionieren kann. Weil wenn nachher der Kader nicht aus einer Hand ist, nicht nach einer Strategie zusammengestellt wird, ist egal, welchen Trainer da hinstellt, der kann nicht erfolgreich sein, das funktioniert gar nicht. Und deswegen, glaube ich, hängt es immer ganz stark davon ab, welche Spielidee hat ein Verein, wie soll der, wie wollen wir Fußball spielen, wie ist die Qualität des Kaders und danach sprechen wir über Passung, passt denn der Trainer eher oder der Trainer eher weniger?
Guck, Anselm, ich habe noch 100 Fragen auf meinen Zetteln. Aber ist völlig verrückt, wenn man auf die Uhr guckt, wie die Zeit schon fortgeschritten ist. Ne? Was brennt dir denn noch auf der Seele, was du Markus fragen willst?
Ich habe tatsächlich gerade drüber nachgedacht und ich könnte genauso gut jetzt noch ganz, ganz lange sprechen. Das liegt einfach daran, dass auch deine Vita so vielseitig ist und vielfältig ist und dass ich aus dem Gespräch sagen kann, man kann sehr, sehr viel draus ziehen. Also das, was man über dich hört, dass du sehr, sehr gut bist und einer der Besten seines Fachs, das kann man zumindest aus dem Gespräch heraus zumindest bejahen. Es macht Spaß, danke dafür. Ich würde gerne nochmal das, was wir am Anfang eigentlich thematisiert haben, nochmal hervorholen, als wir darüber gesprochen haben, dass du den Fußballlehrer ja auch gemacht hast. Und jetzt stellt sich für mich so die Frage, die wir ja auch aktuell in der Öffentlichkeit führen. Wie wichtig ist es, dass der sportliche oder einer der sportlichen Entscheider, es sind ja dann doch mehrere, diese Trainerdenke wirklich mitbringt?
Mir hilft's. Ich sage jetzt, ich würde es jetzt ganz gerne mal auf mich beziehen. Also mir hilft's, einfach den Trainer zu verstehen, auch die auch. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man natürlich, mit den Trainern versuche ich dann auf Augenhöhe zu sprechen und jetzt nicht irgendwo in der Polemik zu enden, wir müssen mehr Tore schießen, sondern ich versuche dann zu sehen, aus meiner Sicht, wie wir es vielleicht schaffen, mehr Torchancen zu kreieren und mehr Tore zu erzielen. Dann muss er mir nicht zustimmen, aber es ist halt meine Sicht der Dinge. Ich glaube, dass es schon wirklich hilfreich ist, wenn du Trainerscheine beziehungsweise muss jetzt nicht unbedingt die Pro-Lizenz haben, aber es hilft natürlich. Ne? Es hilft auch mal im Trainerteam gearbeitet zu haben. Genauso wie ich jedem Trainer sage, mach mal ein paar Jahre Co-Trainer. Mach ein paar Jahre Co-Trainer. Warum? Weil du verstehen musst, was ein Co-Trainer leistet und wie man einen Co-Trainer am besten einsetzt und welche Aufgaben und wie sich ein Co-Trainer fühlt. Und mal auch aus der zweiten Reihe zu sehen, das ist mir hat es so geholfen, Co-Trainer gewesen zu sein, weil natürlich war ich in den Entscheidungsprozessen immer mit involviert, aber die letzte Entscheidung hat immer der Roger getroffen. Und der Roger war derjenige, der die Entscheidung vertreten musste. Also und das ist natürlich eine total angenehme Situation. Natürlich bist du Teil dieses Trainerteams, aber dann zu lernen, auch zu sehen, wie trifft der Entscheidung und wie geht er mit dem Druck um, wie kommuniziert der Medien, das ist ja heute ein ganz großes Thema. Ja, das ist ja dann auch bei der Passung. Es muss auch passen, dass du diese mediale Erwartungshaltung, die dann in unterschiedlichen Standorten sind, auch gewachsen bist.
Du weißt halt, wie es ist als Trainer. Gut, bei dir war es jetzt nicht der Fall, aber vielleicht auch mal entlassen zu werden.
Ja. Das ist auch eine Erfahrung.
Ja, ich meine, das spiegeln uns die Trainer auch immer, dass beim ersten Mal der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Ja. Und das vielleicht auch mal gespürt zu haben. Ja. Oder zu wissen als Trainer, wie es mal ist in einer schwierigen Phase. Ja. Wenn man dann vielleicht doch mal dann auch mal eine Entscheidung aus der Emotion heraus trifft, die man normalerweise nicht treffen würde. Ich meine, das weiß man ja, dass Menschen unter Druck anders agieren in der Regel. Also genau aus diesem Grund, glaube ich, kann das nur helfen. Und ich bin gespannt, wo sich das auch hinentwickeln wird. Ja, ob wir solche Rollen noch viel öfter sehen werden.
Denk an die Erfahrungen, die uns Arno Michels und Hermann Gerland auch mitgegeben haben aus ihrer Rolle als Co-Trainer. Und das waren auch ganz spannende Folgen, kann ich nur unterstreichen. Guck, weil ich selber Co-Trainer war. Ne? Da kommen wir wieder zu Beginn
des Gesprächs. Es ist extrem wichtig, finde ich. Also, und deswegen sage ich auch, also, es macht dann schon Sinn, wenn man einen Trainerschein irgendwie hat und dann in meiner sportlicher Leiter ist, weil die Hauptaufgabe ist ja doch Kaderplanung und dann muss man gewisse Zusammenhänge, glaube ich, erkennen. Aber es gibt auch viele, die einen super Job machen, die das nicht haben. Also ich glaube, das kann man nicht irgendwie für alles über einen Kamm scheren oder pauschalisieren. Das glaube ich nicht.
Was ich übrigens, Dennis, bevor du wahrscheinlich dann auch eine unserer letzten Fragen stellen wirst, was ich heute auch nochmal mitnehme, auch für ja unsere Zuhörer, ist auch so dieses Thema, das hast du, finde ich, ganz schön beschrieben, vielleicht auch manchmal dann nicht die Rolle ausfüllen zu können, die ich gerne aus der Emotion heraus spielen würde, also zum Beispiel ganz nah an der Mannschaft zu sein, in der Kabine zu sein, sondern dann halt einfach auch mit dem Bewusstsein ranzugehen, okay, das kann ich halt vielleicht jetzt mal nicht in dieser Funktion, die ich gerade ausfülle. Dessen muss ich mir vielleicht bewusst sein, wenn ich dann eine Funktion auch einnehme, weil, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, da muss man sich manchmal ja auch ein Stück weit dann zügeln, ja, und sagen, okay, da muss ich jetzt mal Stopp machen, sonst mache ich einen Fehler, ja,
genau,
womöglich.
Genau, das, ja, das ist ja so ein bisschen das, jede Rolle hat ja irgendwo ein anderes Anforderungsprofil. Man muss immer wissen, in welcher Rolle man ist. Ja, und dann gibt es gewisse Dinge, die du machen kannst, und es gibt gewisse Dinge, die du nicht machen kannst. Weil es immer was mit Autorität zu tun hat, immer was mit Seriosität auch, ein Stück weit. Das ist halt das Rollenverständnis und zu verstehen, welche Rolle man hat. Als Co-Trainer hast du eine ganz andere Rolle als als Cheftrainer. Als Co-Trainer kannst du nahbarer sein und näher dran sein und vielleicht mehr flapsiger sein mit den Jungs als als Cheftrainer. Du kannst das auch als Cheftrainer, dosiert aber nur. Weil du halt, wie gesagt, am Ende geht es ja dann auch um Wahrnehmung, ne? Und wie wird ein Trainer wahrgenommen? Und am Ende ist er der Chef. So, und trotzdem musst du nahbar sein. Und das ist ja das Schwierige, was du hast in so einem Umfeld, wo es nur um Menschen geht. Und deswegen gibt es natürlich viele, die, wie gesagt, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung einfach sagen, wie gesagt, natürlich würde ich meine Rolle gerne anders auch ausfüllen, aber die Position lässt es nicht zu. Das ist halt, deswegen sage ich, habe ich ja vorhin gesagt, muss ja manchmal ein bisschen auch Schauspieler sein und ein bisschen, ich weiß nicht, irgendjemand hat mal gesagt, wenn du Menschen führst, musst du ein Chamäleon sein, ist was Wahres dran. Ne, so, und, aber das ist das Wichtige, sonst wirst du nicht erfolgreich sein. Und das ist als Trainer genau das Gleiche, du musst immer eine gewisse Distanz haben, auch zu den Jungs. Und als Co-Trainer finde ich, ist es halt auch eine extrem schwierige Rolle, deswegen sage ich ja jedem Trainer auch, dass er mal Co-Trainer werden soll, weil die Co-Trainer-Rolle ist ja total schwierig, weil du auf der einen Seite musst du extrem loyal sein gegenüber dem Trainer, auch wenn du vielleicht gewisse Dinge nicht vertrittst oder andere Meinung hast, trotzdem musst du das dann mit komplett hundertprozentig auch vertreten. Gleichzeitig musst du Ansprechpartner auch der Spieler sein und auch das Ohr und auch die müssen dir vertrauen, aber gleichzeitig brauchst du auch eine Autorität, eine gewisse Distanz zu den Spielern, damit du dann auch, wenn du Übungen auf dem Platz machst oder so, dann auch diese Durchsetzungskraft hast. Das ist halt super schwer. Also für mich war das am Anfang super schwer. Also weil ich natürlich auch aus einer Phase kam, wo ich natürlich gerade relativ frisch erst als Spieler aufgehört habe. Aber deswegen diese Rolle zu verstehen als Trainer, das ist für Cheftrainer oder zukünftige Cheftrainer extrem wichtig.
Und dann kommst du aus deiner eigenen Haut natürlich nicht raus, hast deine Persönlichkeit und deine Persönlichkeit muss in diese Rolle dann auch passen. Da sind wir wieder bei Passung. Und das ist dann das Spannende. Wir sprechen ja oft über Selbstreflexion, Anselm, ne? Also sich bewusst zu sein, okay, welche Stärken, Potenziale, Schwächen habe ich denn eigentlich und wo bin ich da noch richtig aufgehoben, damit du auch das bestmögliche Ergebnis erzielst. Markus, Anselm hat es gerade schon gesagt, wir enden immer mit einer eigentlich zusammenfassenden Frage, die geht natürlich nochmal an dich. Was sind so die wichtigsten Punkte, die du den Trainerinnen und Trainern da draußen mitgeben möchtest, um sich in ihrer Entwicklung, ich nehme es mal vielleicht ein bisschen Zeit zu lassen? Was ist für dich das Wichtigste?
Ja, das Wichtigste, glaube ich, ist einfach das Zeit, sich die Zeit und die Ruhe zu nehmen, die Steps, die man wählt, auch in einer gewissen Stringenz, aber in einer gewissen Ruhe auch zu machen. Nie zu vergessen, dass der Mensch, dass du mit Menschen arbeitest und diesen Mensch im Mittelpunkt zu stellen. Wenn du von 100%, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, ist 20, 25, 30% Fußball, 70% ist der Mensch. Und das ist der Fokus, den du setzen musst, weil die Zeit, dir die Ruhe zu geben, Erfahrung zu sammeln, auch deine Idee zu verfestigen, die Prinzipien zu erarbeiten, und wenn du und immer wieder auch dann den Menschen im Fokus zu haben. Und letztendlich steht über den Strich, Fußball ist nur ein Spiel. Es geht nicht um Leben oder Tod. Und das Schlimmste, was es gibt, ist, dass man am Wochenende ein Spiel verliert. Nicht mehr. Passiert nicht mehr. Und diese Ruhe und diese Lockerheit ist entscheidend, um nachher im Fußball, glaube ich, erfolgreich zu sein.
Anselm, jetzt bist du sprachlos, oder?
Da kann ich nichts draufsetzen. Ja, mich nur bedanken, ja, für das wirklich sehr, sehr gute Gespräch. Dennis, auch bei dir. Wie immer, wunderbar.
Immer gerne. Danke, Markus Decker. Der Dank geht an dich. Hat Spaß gemacht. Wirklich sehr kurzweilig. Glaub, unheimlich viel drin für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Und ja, ich schieb mal die ganzen Fragen, die wir hier noch überall notiert haben, auf das nächste Mal, oder?
Immer gerne. Ruft an.
Also, wir hören uns wieder.
Ciao.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.